Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
http://vielfalter.podspot.de.
Herzlich willkommen zur Sendung vom 26. Januar 2017 auf Radio Dreieckland im Gruppenradio. Am Mikrofon Mirko Olosztjak-Brahms und Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion könnt ihr hören regelmäßig am 4. und am letzten Donnerstag des Monats um 16 Uhr auf Radio Dreieckland, am 1. Montag des Monats in der Wiederholung um 20 Uhr sowie in der Mediathek von Radio Dreieckland oder auch auf vielfalter.podspot.de. Das waren No More Dolls mit dem Stück Invisible, und dieses Stück, wie alle anderen in der laufenden Sendung, ist nicht bei der GEMA registriert. Das heißt, ihr könnt die Sendung auch noch nach Ablauf der bisher lizenzierten 2 Wochen in der Mediathek nachhören. So viel dazu. Ja. Mal kurz zu der Sendung bzw. zu meiner Person. Ich bin unter anderem aktiv in einem Verband, der sich Bundesverband Psychiatrie Erfahrener nennt. Dieser Verband wurde vor bald 25 Jahren gegründet. Die 25-jährige oder das 25. Jubiläum werden wir im Oktober in Berlin feiern. Unsere Ehrenvorsitzende Dorothea Buck wird am 5. April 2017 100 Jahre alt. Die einstige Mitgründerin des Bundesverband Psychiatrieerfahrener genießt inzwischen hohe Anerkennung, nicht zuletzt auch seitens der psychiatrischen Elite. Dabei wird ihre Lebensgeschichte allzu leicht reduziert auf die Überlebende des Nationalsozialismus und die fortdauernd provokative Botschaft ihrer Lebensgeschichte gerät aus dem Blick. Psychose als Selbstfindung lautet nämlich der Untertitel ihres berühmten Erinnerungsbuches Auf der Suche nach dem Morgenstern. Ausgerechnet eine Frau, die Psychiatriepatientin in der Nazizeit war und die der sogenannten Euthanasie eher zufällig entkam, schreibt in ihrer Rückschau, sie sei froh, nicht in späteren Jahrzehnten in die Psychiatrie gekommen zu sein, denn Neuroleptika hätten dann ihre Erfahrung von Psychose als Selbstfindung verhindert. Echtes Lernen aus der Vergangenheit hat damit zu tun, das Unbequeme anzunehmen und sich hinterfragen zu lassen. Trotz Verdienstkreuzen und Festrednerstatus wird das Unbequeme an Dorothea Bucks Botschaft aber nach wie vor weithin ausgeblendet. Psychose als Selbstfindung ist inkompatibel mit der mit den Versorgungs- und Behandlungsmodellen. Diese zielen auf Symptomunterdrückung und verhindern die Erfahrung, dass Psychose zur Selbstfindung werden kann. Dorothea Bucks Erinnerungen sind aber auch ein starkes Argument gegen die gängige Denunziation des Anspruchs auf Psychose als Selbstfindung als ein vermeintlich naives und verharmlosendes Streben romantisierender Antipsychiater. Berühmte Denker erhalten Festschriften zu ihren Geburtstagen. Dorothea Buck ist schon längst berühmt, aber als originelle Denkerin ist sie wohl erst noch richtig zu entdecken. Wir möchten sie mit 100 Erfahrungsberichten oder Statements ehren. Damit wollen wir der Bedeutung ihres Bekenntnisses zur Psychose als Selbstfindung Nachdruck verleihen. Jeder, der für sich Erfahrungen mit Psychose als Selbstfindung gemacht hat, ist eingeladen, beizutragen. Damit die 100 Stimmen auch gehört bzw. gelesen werden, wollen wir um kurze Beiträge bitten. Wir denken an 100 Berichte, die je bis zu einer Seite lang sind. Bitte meldet euch möglichst bald, spätestens jedoch bis 15. Februar 2017, wenn ihr mitmachen möchtet. Die Weitergabe dieses Aufrufs zur Mitwirkung ist absolut erwünscht. Die Beiträge sollten dann bis 15. März 2017 bei uns eintreffen. Es ist nur eine Seite, ca. 3500 Zeichen mit Leerzeichen, aber mit ihr habt ihr Stimme. Die Zeit ist knapp, umso schöner, wenn dennoch möglichst viele jetzt zum Stift greifen. So können wir zeigen, wie vielschichtig Dorothea Bucks Botschaft ist. Die Idee zu dieser Fest- und Feierschrift entstand, als Elena Mirkos Beitrag auf einem Trialogforum hörte. Der Gedanke, wie die Dorothea Bucks 100. Geburtstag wohl öffentlich begangen werden wird, stand schon länger im Raum. Das persönliche Wiedererkennen der Erfahrung von Psychose als Selbstfindung mündete dann in dieser Idee. Wir hoffen, es gibt auch für euch ein Wiedererkennen unter diesem Stichwort und ihr habt Lust mitzumachen. Meldet euch schnell per Mail, Post oder Telefon. Die Adressen und Nummern findet ihr in der PDF-Datei zu diesem Aufruf, der auf vielfalter.potspot herunterzuladen zum Herunterladen bereitsteht, genau. Also ich kann die Mail, Post oder Telefon auch gerne nochmal durchgeben, zum Beispiel an zwischendenwelten@web.de, zwischen den Welten in einem Wort, oder per Post an Mirko Olosztiak Brahms, Postfach 0852 in 79008 Freiburg, Entschuldigung. Also nochmal Mirko Olosztiak Brahms, Postfach 0852 in 79008 Freiburg oder telefonisch eine Rückmeldung per Anrufbeantworter unter 0761 3848 380. Okay. Soweit mal kurz der Aufruf zu Zusammlung von Beiträgen für die Festschrift zu Dorotheas 100. Geburtstag. Jeder, der für sich Erfahrungen mit Psychose als Selbstfindung gemacht hat, ist eingeladen beizutragen. Und damit die 100 Stimmen auch gehört bzw. gelesen werden, wollen wir jeweils um relativ kurze Beiträge von ungefähr einer Seite denken. Bitten. Wir bitten um die Beiträge, denken an eine Seite, an 100 Berichte und bitte meldet euch möglichst bald. Das Ganze könnt ihr nochmal nachlesen auf vielfalter.potspot.de und wenn ihr eine Mail an zwischendenwelten@web.de oder an vielfalter@rdl.de schreibt, dann kann ich euch den Aufruf auch nochmal zusenden. Gut, das war dieses. Wer über Dorothea Buck noch mehr erfahren möchte, hört der Musik zu und bleibt am Apparat. Das war das Diablo Swing Orchestra aus Schweden mit Pink Noise Waltz. Und vor diesem Stück hatte ich ja schon angekündigt, euch noch etwas mehr über Dorothea Buck zu erzählen. Dorothea Buck, geboren am 5. April 1917, als viertes von 5 Kindern in Naumburg an der Saale. Sie ist eine deutsche Autorin, Bildhauerin und als bedeutende Persönlichkeit der Bewegung Psychiatrie erfahrener auch Mitglied, oder nein, nicht Mitglied, sie ist Ehrenvorsitzende des Bundesverbandes Psychiatrie erfahrener. Als Zwangssterilisierte ist sie Opfer der NS-Diktatur und mit 19 Jahren erlebte sie das, was sie oder was wir heutzutage als Psychose bezeichnen. Auf Wikipedia steht, sie erkrankte an Schizophrenie. Wobei, aber das gehört jetzt nicht hierher, Schizophrenie ein durchaus fragwürdiges Konzept ist für diese Art von Phänomenen. Ja, sie wurde 1936 in die von Bodelschwingschen Anstalten in Bethel eingewiesen und lernte dort die menschenverachtenden Praktiken der Psychiatrie kennen. Also damals waren das Dauerbäder, Kaltwasserkopfgüsse zur Disziplinierung und ähnliches. Als besonders erniedrigend empfand sie jedoch die völlige Sprachlosigkeit. Patienten untereinander hatten Sprechverbot. Gespräche zwischen Personal und Patienten waren unüblich. Aufgrund des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses wurde Dorothea Buck in den von Bodelschwingschen Anstalten zwangssterilisiert. Sie hatte mehrere Psychiatrieaufenthalte im Verlauf ihres Lebens, den letzten in den 50er Jahren. Und seit den 1960er Jahren hat sie sich damit beschäftigt, sich auch für Verbesserung in der Psychiatrie einzusetzen. Sie verfasste ein Theaterstück über den 100.000-fachen Mord an psychisch Kranken und Behinderten in der NS-Zeit, schrieb zahllose Aufsätze, hielt Vorträge, um aufzuklären und für eine humane Psychiatrie in der Gegenwart zu werben. Sie hat mit dem Psychologen Thomas Bock die sogenannten Psychose-Seminare gegründet, aus denen der Trialog entstanden ist. Und 1990 erschien unter dem Pseudonym Sophie Zerchin, einem Anagramm des Wortes Schizophrenie, ihre Autobiografie Auf der Spur des Morgensterns. In diesem Buch beschreibt sie ihre Erfahrungen mit Psychose und ihre Erfahrungen mit Psychiatrie. Ihr Buch Auf der Spur des Morgensterns trägt den Untertitel Psychose als Selbstfindung und das ist für uns jetzt auch der Anlass für den Aufruf, die 100 Texte zu Psychose als Selbstfindung auf Hintergrund eigener Erfahrung zu sammeln. Auf vielfalter.potspot.de findet ihr diesen Aufruf. Ihr könnt natürlich auch einfach eine Mail schreiben und ich schicke euch den zu. Schreibt an zwischendenwelten@web.de oder an vielfalter@rdl.de. Und ihr könnt natürlich auch anrufen unter 0761 38 48 380. Dort eure Geschichte hinterlassen oder eben ankündigen, dass ihr an der Festschrift zu Dorotheas 100. teilnehmen wollt. Thank you. Das war das Stück Schirele von Balkan Balagan. Und ihr hört immer noch Vielfalter Magazin gegen Monokultur und für Inklusion. Zu Anfang der Sendung hatten wir einen Aufruf, der sich explizit an Menschen mit Psychoseerfahrung gerichtet. Und da die Erfahrung von Psychose als Selbstfindung, war die Bitte, diese Erfahrung in Worte zu fassen, auf einer Seite, um das zusammenzustellen und dem Krankheitsmythos so ein bisschen auch was entgegenzusetzen. Wir lernen ja, dass Psychose eigentlich was ganz Schreckliches ist. Und ja, ich muss zugeben, ich habe auch meine Psychosen durchaus auch als Hölle erfahren, aber die Reise durch diese Hölle hat mich doch auch ein Stück weitergebracht.
Thank you.
Wir hörten gerade Confusion, Jazzrock Mini-Concerto pour Violon, La Rose et au Lotus, Bruno Bernard. Und verzeiht mir, falls ich das nicht wirklich ganz gut deutlich und richtig ausgesprochen habe. Wie angekündigt, jetzt der Artikel Zwangsmaßnahmen bei Psychose und die Bedeutung des Erlebten. Bericht einer Psychiatrie-Erfahrenen, die mithilfe ihrer Krankenakte ihre Erinnerungen ergänzt. Es gibt so viele Wahrheiten und Realitäten, wie es Menschen auf dieser Erde gibt. Damit möchte ich ausdrücken, dass alles von mir Niedergeschriebene nur das widerspiegeln kann, was ich empfunden habe und erinnern kann. Diese Aufzeichnungen ergänze ich darum durch Auszüge aus meiner Patientenakte, die ich 1,5 Jahre nach der beschriebenen Episode bei der behandelnden Klinik angefordert habe. Die Fixierung. Es ist wie ein plötzliches Erwachen, jedoch nicht aus einem Albtraum, sondern in einen Albtraum hinein. Ich liege auf einem Bett, die Hände bereits zur Seite festgeschnürt. Hände versuchen, meine Beine ruhig zu stellen. Gefühlt sind es 4 Hände an jedem Bein. Ich rufe laut aus, das ist hier wie eine Vergewaltigung. Je mehr Gegendruck ich gebe, desto mehr Gegendruck erhalte ich. Ich meine damit das Gefühl, dass die Hände dadurch, dass sie versuchen, die Beine zu Boden zu drücken, sie automatisch auch etwas auseinanderspreizen, und beschrieb damit das Erlebte. Wenn ich meine Beine gegeneinander presste und die Knie anzog, wurden der Gegendruck und die empfundene Gewalttätigkeit, die mir entgegengebracht wurde, umso stärker. Einen kurzen Moment dachte ich, ist ja spannend, was man so empfindet bei einer Fixierung, beziehungsweise wie man behandelt wird in einer Psychiatrie. Ich fühlte mich als Zeitzeugin. Festgebunden an 7 Stellen des Körpers, an den Fuß- und Handgelenken, am Rumpf und Fixierungen über den Knien, lag ich nun da und fand Hilfe bei der, wie ich später erfahren durfte, Pflegedienstleiterin der Station. Ich fühlte mich, als hätte sich meine Schädeldecke nach oben hin geöffnet, und ich hatte den Eindruck, meine Seele würde entweichen. Ich fragte darum, ob jemand im Raum sei, der seine Hand auf mich legen könne, damit diese nicht weiter entweiche. Die Pflegedienstleiterin trat neben mich und fragte, wo meine Seele sei. Zuerst verstand sie nicht so recht, was ich von ihr wollte. Aber dann legte sie ihre Hände auf die von mir erbetene Stellen, auf das Schädeldach und die Brust. In der Patientenakte steht zur Fixierung folgender Absatz. In der Aufnahmesituation wurde die Patientin weiter unruhiger und angespannter, begann zu schreien, wähnte eine Vergewaltigung, wähnte ihre Seele verloren zu haben und der Teufel zu sein. Aufgrund zunehmender Aggressivität wurde eine Fixierung erforderlich. In der Fixierung schreit die Patientin unentwegt. Eine Medikation wird seitens der Patientin abgelehnt. Lese ich diese Zeilen, denke ich unwillkürlich, ja, stimmt. Die Worte habe ich benutzt. Verstanden wurde von meinem Gegenüber jedoch etwas anderes. Ich ärgerte mich teilweise sehr, als ich in meiner Patientenakte las und feststellte, dass auch Fakten, die in Gesprächen mit meinem sozialen Umfeld erhoben wurden, nicht korrekt festgehalten wurden. Es wunderte mich auch, einen Brief in meiner Patientenakte zu finden, der den Fall einer anderen Patientin beschrieb und offensichtlich Teil einer anderen Patientenakte war. Für mich sprach das für wenig Sorgfalt von Seiten der Klinik. Die erste Nacht war ein wahrer Höllentrip. Ich hatte den Eindruck, mein Körper sei zwischen Himmel und Erde aufgespannt und die beiden großen Gewalten des Himmels und der Hölle kämpften um mich. In der Patientenakte stehen Sätze zu lesen wie verbal nicht erreichbar, kommt nur selten kurz zur Ruhe, Patient nickt immer wieder ein, schläft für einige Momente, dies wird durch regelmäßiges lautstarkes Schreien unterbrochen. Mir wird um 20.45 Uhr eine Bedarfsmedikation gereicht, kann mich daran nicht erinnern, und öfter versucht, mit mir zu sprechen, woran ich mich ebenfalls nicht erinnern kann. Am nächsten Tag ist eine Richterin da und verliest den Beschluss, dass eine Zwangsmedikation durchgeführt wird und ich einen gesetzlichen Betreuer erhalte. Dieser ist ebenfalls anwesend und stößt mich vom ersten Moment an ab. Ich habe den Eindruck, er lächelt nur hämisch in sich hinein und spricht kein Wort mit mir. Der nächste und einzige Kontakt mit ihm ist, als ich seine Rechnung nach Entlassung aus der Psychiatrie per Post erhalte. Ich komme mir überhaupt nicht wahrgenommen vor und kann es immer noch nicht fassen, dass dies reale Personen sein sollen. Mir wurde nicht einmal die Hand gereicht. Die Richterin, noch sehr jung, kommt mir vor, als wäre sie eine Marionette dieser Institution, und doch ist mir klar, ich muss hier raus und das mit Hilfe von mir bekannten Personen. Ich telefoniere daraufhin mit meinem langjährigen Lebenspartner und berichte ihm von der Richterin und dem Beschluss. Ich bitte ihn darum, einen befreundeten Rechtsanwalt zu kontaktieren, um zu bewirken, dass dieser die gesetzliche Betreuung für mich übernimmt. Das war das einzige und letzte Gespräch, das mir während der Fixierung nach außen gewährt wurde. Trotz mehrerer Bitten meinerseits und täglicher Anrufe meines Lebenspartners. Während der nächsten 6 Tage hatte ich ständig Durst und musste rufen, damit jemand mir schluckweise Wasser reichte. Die Geduld der Pflegekräfte war jedoch häufig gering und ich bekam nur 1-2 Schlucke Wasser. Wenn sie weg waren, hatte ich dann wieder Durst und rief. Das permanente Durstgefühl war unerträglich. In einem Gespräch mit meinem behandelnden Arzt auf Station nach der Entfixierung sagte ich ihm, dass es gut gewesen wäre, wenn ich eine Klingel gehabt hätte, weil das ständige Rufen sehr unangenehm und anstrengend gewesen sei. Er meinte dazu, dass die Gefahr, dass ich mich in der Fixierung mit dem Kabel der Klingel stranguliert hätte, zu hoch gewesen sei. Zunächst sagte ich noch, während fast jeden Kontakt mit dem Pflegepersonal, welches Datum wir haben, wer und wo ich bin, weil ich ja in meinem Medizinstudium gelernt hatte, dass immer erhoben wird, ob Menschen zeitlich und räumlich orientiert sind. Offensichtlich beeindruckte das mein Umfeld nicht. Als ich das erste Mal auf Toilette musste, bat ich darum, aufstehen zu dürfen. Mir wurde aber gesagt, dass dies nicht möglich sei und stattdessen ein Schieber angeboten. Ich lehnte diesen ab und zog es vor, aus Trotz einzunässen. Als daraufhin eine Ganzkörperwaschung vorgenommen wurde, bekam ich trotz Fixierung einen Zipfel des T-Shirts der Pflegekraft zu fassen und zog vor Wut daran. Sie reagierte empört. Mit der Zeit kannte ich die unterschiedlichen Pflegekräfte und gab ihnen Spitznamen wie Iron Maiden und meine Seele. Ich hatte Halluzinationen und Wahnvorstellungen, an die ich mich sehr lebhaft erinnern kann. Hierbei spielten erlebte Dinge, mir bekannte Personen sowie Filme, Literatur und Politik eine große Rolle. Ich bin davon überzeugt, dass ich durch die Isolation von meinem vertrauten Umfeld immer weiter und tiefer in diese Wahnvorstellungen einstieg. Für mich ging das Ganze so weit, dass ich dachte, als der einzige noch überlebende Mensch von Monstern in einem Versuchslabor gehalten zu werden. Furchtbar war der Augenblick, als ich gerade intensiv an meinen Lebenspartner dachte, die Fensterbank mit einem lauten Knall zu Boden fiel und ich fest davon überzeugt war, er sei soeben gestorben. Diese Situation fand ich im Nachhinein extrem skurril. Beweis dafür, dass dies wirklich passiert war, war die abgebrochene Fensterbank. Das Gebäude, in dem ich untergebracht war, war sehr renovierungsbedürftig und es war geplant, es abzureißen. Da ich Schmerzen in der linken Wade hatte und Angst, eine tiefe Beinvenenthrombose zu bekommen, bat ich darum, ein Medikament zur Thromboseprophylaxe gespritzt zu bekommen. Obwohl ich dem Arzt, der mir die Spritze in den Bauch gab, sagte, dass ich ganz ruhig bleiben würde, stürzte er sich so auf mich, dass ich Angst hatte, dass er sie mir statt subkutan intramuskulär gegeben hätte. Auf meine Nachfrage hin machte er sich über meine Sorge lustig und sagte, ja, die habe ich ihnen intramuskulär gegeben und nun sind sie vergiftet. Ein schlechter Witz, weil ich daraufhin Angst hatte zu sterben. Als dieser Arzt nach meiner Entfixierung mein behandelnder Arzt sein sollte, verlangte ich, einen anderen Arzt als Ansprechpartner zu bekommen, was auch realisiert wurde. Dieser Arzt war anders. In einem der ersten Gespräche gab er mir Informationsmaterialien zu Psychosen und sprach mir gut zu. Er kannte eine ärztliche Kollegin, die eine Psychose hatte. Bei ihr war dies nur eine einmalige Sache gewesen. Sie habe nun 2 Kinder und arbeite als Ärztin. Dieser Bericht gab mir auch später noch Zuversicht und Trost. Er fragte mich auch vor der Entlassung, ob ich noch Fragen habe oder Rückmeldung geben wolle zu dem, was mir hier widerfahren war. Ich sagte ihm, dass ich sehr darüber verwundert war, dass die Pflegekräfte in Gesprächen nach der Entfixierung, in denen ich auf die Zeit der Fixierung Bezug nahm, erstaunt waren, dass ich mich daran erinnern könne, und dass ich in dieser Zeit sozusagen bei Bewusstsein war. Sehr interessant fand ich, dass meine Kritik, die ich bereits während der Fixierung an meiner Situation übte, teilweise in meiner Patientenakte dokumentiert wurde. Zweiter Tag in der Fixierung sagt, Aggression erzeuge Gegenaggression. Dritter Tag in der Fixierung, die Patientin ist unruhig, schreit, wolle, dass wir ihr als Mensch begegnen und nicht als Teufel. Vierter Tag in der Fixierung, ablehnende Haltung gegenüber der Psychiatrie, verspottet Ärzte und Pflegepersonal. Des Weiteren wurde festgehalten, dass ich mehrmals darum bat, entfixiert zu werden bzw. nach Hause zu dürfen. Interessant ist generell die Diskrepanz zwischen äußerer, die des Umfeldes, und innerer, meiner eigenen Wahrnehmung. Einige Stunden, nachdem ich das erste Mal in der Fixierung ein Depotneuroleptikum gespritzt bekommen hatte, schlief ich viel. Im Schlaf hatte ich jedoch schreckliche Wahnvorstellungen, die für den Betrachter nicht offensichtlich waren, für mich selbst aber erschreckend real und beängstigend. Ich habe den Eindruck, je länger ich fixiert war, umso schlechter ging es mir. Ich driftete immer mehr ab und war in der ersten Zeit nach der Entfixierung froh darüber, dass ich die Fixierung überhaupt überlebt hatte. Ich war den Pflegekräften dankbar für ihr Engagement, ohne dass ich, denke ich, noch länger fixiert geblieben wäre. In der Patientenakte steht hierzu am sechsten Tag der Fixierung, Patient erwacht, weiterhin sehr müde, bittet darum, in ein normales Bett ohne Gürtel zu dürfen. Dem wird nach ärztlicher Absprache nachgekommen. Die Fixierung wird gelöst und sie wird umgebettet. Sie trinkt und isst etwas, schläft im Anschluss gleich weiter. War im Kontakt freundlich und dankbar, dass auf sie aufgepasst wird, jedoch noch immer deutlich durcheinander, ängstlich und wahnhaft. Nach der Entfixierung. Direkt nach der Entfixierung schälte sich die komplette Haut meines Rückens. Ich nehme an, dass dies am ständigen Kontakt mit Nässe bzw. Urin lag. Außerdem fühlte ich mich sehr schwach und hatte anfangs den Eindruck, so schwach zu sein, dass ich kaum laufen konnte. Ich fühlte mich wie eine alte, gebrechliche Frau. Ich erholte mich jedoch schnell. Ich genoss es sehr, direkt nach der sechstägigen Fixierung mich mit unterschiedlichen Waschlappen im Bett zu waschen. Jemand aus dem Pflegeteam hatte mir in einer Schüssel warmes Wasser ans Bett gestellt. Ich schätzte die wiedergewonnene Freiheit und mich selbst am Körper berühren zu können. Während der Fixierung hatte ich immer wieder das Bedürfnis, mich in Embryostellung zur Seite zu rollen und die Arme um mich zu schlingen. Stattdessen war ich wie gekreuzigt, schutzlos auf dem Bett aufgespannt. Da ich skeptisch war, ob ich nicht von den Ärzten und den Pflegekräften in der Zeit der Fixierung betäubt und vergewaltigt worden war, vereinbarte ich einen Termin bei meiner Frauenärztin. Diese nahm meine Befürchtungen ernst und war, so wie ich, froh, sie durch ihre Untersuchung nicht bestätigen zu können. Hierzu wurde mir 10 Tage nach der Entfixierung Ausgang gewährt und ich wurde mit dem Taxi zur Praxis gebracht. Nachwehen. Ich war insgesamt 1 Monat in der Psychiatrie. Da ich nach meiner Entlassung an meinen Knöcheln und Handgelenken permanent den Eindruck hatte, die Fesseln der Fixierung noch immer zu spüren und Schmerzen in der rechten Schulter hatte, vereinbarte ich 2 Wochen nach Entlassung einen Termin beim Osteopathen. Mit wenigen Sitzungen nahm er mir die Schulterschmerzen und, noch viel wichtiger für mich, das Gefühl, weiterhin ständig fixiert zu sein. Die ersten Tage nach der Entlassung aus dem Krankenhaus war ich sehr erleichtert und es ging mir an sich gut. Ich war fest davon überzeugt, bald die Neuroleptika absetzen und ein normales Leben führen zu können. Hierzu dachte ich, könnte ich einen Psychiater gewinnen, der mich auf diesem Weg begleitet. Meine erste Erfahrung war jedoch sehr ernüchternd. Der Psychiater, dem ich in einem ersten Termin gegenüber saß, flößte mir Angst ein und meinte, das wäre ja alles recht schlimm gewesen und ich könne die Medikamente auf keinen Fall absetzen, weil die Symptome dann direkt erneut und heftiger auftreten würden. Überhaupt solle ich sehr vorsichtig sein und wenn ich eine Nacht nicht gut schlafen würde, dann solle ich mich am besten direkt selbst in die Klinik einweisen, weil das die ersten Anzeichen eines Rückfalls wären. Ich war froh, als ich daraufhin einen positiveren und hoffnungsvolleren Psychiater fand. Wenn auch er mir sagte, leitliniengerecht sei es, nun mindestens 1,5 Jahre Neuroleptika einzunehmen, weil die Symptome sonst erneut auftreten würden. Ich ließ mich widerwillig darauf ein. Circa 2 Wochen nach der Entlassung fing ich an, mich extrem schlecht zu fühlen. Ich hatte den Eindruck, von einem dumpfen, niederschlagenden Gefühl von außen bedrängt zu werden. Ich kannte depressive Episoden aus meinem früheren Leben. Dies war aber eine ganz andere Nummer. Mein Partner versuchte, mich zu unterstützen und wir meditierten täglich gemeinsam. Das fiel mir jedoch sehr schwer und brachte nicht wirklich Linderung. Ich fühlte mich teilweise wie ferngesteuert und kam mir vor, als würde ich wie ein Roboter durch die Welt gehen. Außerdem fühlte ich mich emotionslos und das machte mich zusätzlich traurig. Teilweise war ich sehr verzweifelt. Von meinem Umfeld kam immer mehr Druck, ich solle doch eine Psychotherapie anfangen, um das alles besser verstehen zu können und aufzuarbeiten. Ich wehrte mich innerlich dagegen, suchte aber dennoch eine psychologische Psychotherapeutin auf, die mir nach einigen Sitzungen die Augen öffnete mit ihrer Vermutung, dass meine psychischen Verstimmungen Nebenwirkungen des Neuroleptikums sein könnten und ein Medikamentenwechsel sinnvoll sein könnte. Ich besprach dies mit meinem Psychiater. Er war offen dafür und schlussendlich stellten wir auf ein anderes Neuroleptikum um. Darauf ging es mir bald psychisch deutlich besser. Auch die Nebenwirkungen wie verschwommenes Sehen und unwillkürliche Bewegungen der Kaumuskulatur und meiner Beine ließen nach. Meine Libido kam wieder und mein Zyklus normalisierte sich. Mit den Nebenwirkungen des neuen Neuroleptikums konnte ich besser leben. Es traten noch Schlafstörungen, vermehrtes Schwitzen und Schwindel auf. Außerdem blieb ein schwaches, unwillkürliches Zucken des rechten Beines. Nach dem Absetzen der Medikation 2 Jahre später gingen diese Symptome alle zurück. Zur Zeit der Aufzeichnungen, circa 2 Jahre nach dem Klinikaufenthalt, geht es mir gut. Vor einigen Monaten habe ich meine medizinische Doktorarbeit erfolgreich abschließen können und arbeite seit einem Monat in einer eigenen privatärztlichen Praxis. Nach dem Klinikaufenthalt hatte ich keine psychotischen Zustände mehr. Beim letzten Termin mit meinem Psychiater vor einigen Tagen sagte er mir, Sie brauchen nun nicht mehr zu kommen. Und auf der nächsten Rechnung wird Zustand nach akuter Schizophrenie forma psychotischer Störung stehen. Die angefangene Psychotherapie habe ich nach 4 Sitzungen nicht weitergeführt. Vorerst habe ich auch nicht vor, eine weitere in Angriff zu nehmen. Die Autorin möchte anonym bleiben. Für die Leser wird interessant sein zu wissen, dass ihrem Psychiatrieaufenthalt sehr emotionale und anstrengende Tage vorausgegangen waren, in denen ihr Vater auf eine geschlossene psychiatrische Station eingewiesen wurde. Ja, soweit die besondere Geschichte aus der aktuellen psychosozialen Umschau. Die psychosoziale Umschau erscheint im Psychiatrieverlag und ich möchte eigentlich zu dieser Zeitung jetzt gerade nicht mehr sagen und ich möchte auch die Geschichte unkommentiert lassen.
I lose my breath. My knees, they bend. I can bring any sentence to a meaningful end. You confuse me. My world, indifferent.
Wir hörten Calliope mit My Muse. Mein Zustand war heftig. Ich hatte seit Tagen kaum noch geschlafen, sah mich vielfältigen Bedrohungen ausgesetzt. Die Welt um mich herum war anders geworden. Ich hatte ungewöhnliche Ideen und sah Zusammenhänge, die anderen verborgen blieben. Meine Angst und meine Hilflosigkeit in dieser Situation war offensichtlich und meiner Mutter fiel nichts Besseres ein, als mich zum Nervenarzt zu schleppen und meine Einweisung zu veranlassen. Auf der geschlossenen bekam ich gewaltsam Haldol gespritzt. Die sogenannte Psychose war bald vorbei, doch die Behandlung ging weiter. Zum Glück habe ich es dann doch geschafft zu fliehen und die Behandlung zu beenden, bevor ein halbes Jahr um war. Im Laufe der folgenden Jahre wurden 3 weitere derartige Zustände neuroleptisch behandelt. Dennoch lebe ich, im Gegensatz zu vielen meiner Leidensgenossen, inzwischen seit gut 30 Jahren ohne Psychopharmaka. Ich bin froh, dass ich damals nicht auf den gut gemeinten Rat gehört habe, doch wenigstens die Medikamente weiterzunehmen. Durch die Neuroleptika war zwar jener schreckliche Zustand beendet worden, der von Ärzten als Psychose bezeichnet wird, doch an der Problematik, die zu diesem Zustand geführt hatte, hatte die Behandlung rein gar nichts geändert. Im Gegenteil. Durch die Behandlung und die Medikamente kamen für mich noch weitere Probleme dazu. Neuroleptika sind weder wohltuend noch heilsam. Wir wissen von den Schäden, die sie verursachen können. Dennoch nehmen viele Menschen diese Substanzen über Jahre und Jahrzehnte. Die pharmazeutische Industrie und mit ihr die Mehrzahl der Psychiater empfehlen eine Dauerbehandlung zur Vermeidung von Rückfällen. Uns wird eingeredet, dass diese Nervengifte ein Ungleichgewicht im Hirnstoffwechsel ausgleichen sollen, dass wir lernen müssen, mit unserer Krankheit zu leben und dass nur die regelmäßige Einnahme dieser Medikamente uns die Möglichkeit bietet, einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Viele von uns nehmen die Dauermedikation in Kauf, um die Schrecken des Wahnsinns und den Horror von Einweisung, Fixierung und Zwangsbehandlung nicht erneut erleben zu müssen. Wer Neuroleptika eine längere Zeit nimmt, schafft es kaum, sie abzusetzen, ohne erneut durchzudrehen. Manchmal frage ich mich, ob ich mit dem 2., 3., 4. und 5. sogenannten schizophrenen Schub hätte ersparen können, wenn ich beim ersten Mal schon die Möglichkeit gehabt hätte, diesen Zustand unbehandelt zu durchleben. Und, vielleicht gar mit menschlicher Unterstützung, einen Weg herauszufinden aus dieser Hölle. Was aus mir hätte werden können, wenn ich es vor 30 Jahren nicht geschafft hätte, über den Zaun zu klettern und dem psychiatrischen Hilfesystem den Rücken zu kehren, das sehe ich beinahe täglich in dem Pflegeheim, in dem ich derzeit arbeite. Was ich dort auch sehe, ist, dass Psychopharmaka dort zur Verhaltenskontrolle eingesetzt werden. Aber dazu an anderer Stelle vielleicht mehr. Nach meiner Flucht über den Zaun vor 30 Jahren bin ich noch 2-mal so richtig durchgedreht. Durch sehr viel Glück und dank authentischer Unterstützung konnte ich diese Zustände beide Male unbehandelt, das heißt auch ohne Medikamente, ohne Neuroleptika oder ähnliches, durchleben. Ich habe jeweils meinen Weg zurückgefunden in unsere Konsensrealität und ich habe einiges dadurch gelernt. Unter anderem, dass eine Psychose nicht ohne Grund kommt dass eine derartige Krise das gesamte bisherige Weltbild zerlegen kann, aber mir auch die Chance gibt, mich und die Welt neu zu erfinden. Soweit mein Erfahrungsbericht, beziehungsweise eine sehr, sehr kurze Version. Natürlich kann man auch ganze Bücher über solche Erfahrungen schreiben. Eines dieser Bücher wurde Anfang der 90er veröffentlicht auf der Spur des Morgensterns von Sophie Zarchin. Also Sophie Zarchin, das damalige Pseudonym von Dorothea Buck. Heute wird es unter ihrem Klarnamen veröffentlicht im Paranus Verlag auf der Spur des Morgensterns. Hinweisen möchte ich auch noch auf den Trialog hier in Freiburg am Montag, den 30. also jetzt am Montag um 18.30 Uhr in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft, Schwarzwaldstraße 9, 79117, Nähe Haltestelle Schwabentorbrücke. Und ja, 18.30 Uhr Trialog heißt, da sind psychoseerfahrene oder psychiatrieerfahrene Menschen, Menschen mit psychiatrisch oder professionellem Hintergrund, sei es Therapeuten, Pfleger oder ähnliches, und auch Angehörige, die sich gemeinsam austauschen zu bestimmten Themen. Wie gesagt, heute, also dieses Mal, also im Januar, am 30. Januar, 18.30 Uhr, in den Räumen der Freiburger Hilfsgemeinschaft. Gut, das war's mit Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Wer in Kontakt treten möchte, kann das tun, entweder auf vielfalter.potspot.de über die Kommentarfunktion oder per Mail an vielfalter@rdl.de oder auch per Mail an zwischendenwelten@web.de oder per Anrufbeantworter oder Telefon unter 0761 3848 380. Ihr könnt auch gerne einen Brief ans Radio schreiben. Radio Dreieckland, Redaktion Vielfalter im Gruppenradio, Adlerstraße 12, 79098, Freiburg. Ich bedanke mich fürs Zuhören, viel Spaß noch mit der Musik und der nächsten Sendung. Bis bald, das heißt bis zum 23. Februar 2017, da ist dann die nächste Sendung. Lasst euch gut gehen, ich wünsche euch eine krisenfreie Zeit.
Monokultur.
http://vielfalter.podspot.de.